Die Kirchengeräte begrüßen die Gemeinde hier in der Kirche und zu Hause an den Geräten mit dem Wochenspruch aus Lukas 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Den heutigen Gottesdienst leitet Pastorin Franke, an der Orgel begleitet uns Lore Wortelen. Die Türkollekte ist heute bestimmt für den Grenzboten. Nächsten Sonntag laden wir zum gemeinsamen Gottesdienst in die reformierte Kirche ein. Pastorin Franke wird den Gottesdienst ebenfalls leiten. Die Türkollekte ist dann bestimmt für die Minderheitenkirche. Folgendes ist bekannt zu geben: Die Senioren beider Gemeinden treffen sich am Dienstag um 9.30 Uhr auf dem Hof Brinkmann in Echtla zum Frühstück. Der Frauentreff der reformierten Gemeinde trifft sich ebenfalls Dienstag, aber um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Auch der reformierte Kirchenrat trifft sich Dienstag nach dem Passionsgottesdienst zu seiner Sitzung im reformierten Gemeindehaus. Am Donnerstag kommt der reformierte Frauenkreis um 14.30 Uhr im Gemeindehaus zusammen. Pastorin Maike Ogrisek aus Bocholt wird dann zu Gast sein. Am Dienstag um 19.30 Uhr laden wir alle zum ersten Passionsgottesdienst in diesem Jahr ein. Er findet statt hier in dieser Kirche. Lektorin Margarete Vogel und ein Team haben den Gottesdienst vorbereitet. Auf den zwei darauffolgenden Dienstagen werden dann die Passionsgottesdienste in der reformierten und danach in der katholischen Kirche abgehalten. Dazu laden wir alle herzlich ein. Die Kollekten bei allen drei Gottesdiensten soll bestimmt sein für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei. Am Mittwochabend treffen sich der Altreformierte Kirchenrat und der Finanzausschuss zu ihrer gemeinsamen jährlichen Sitzung, um die Gemeindeversammlung vorzubereiten. Wir freuen uns, Familie Backer in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen. Sie sind von der Herformten Gemeinde in Zillershoog zu uns gezogen. Dies sind Cornelis und Cornelia mit ihren Kindern Talita, Christian, Johannes, Aaron, Markus und Anne-Marit. Wir heißen euch herzlich willkommen und hoffen, dass ihr euch schnell zu Hause fühlt. Wir möchten dieses Jahr wieder das Osterfrühstück anbieten, haben dazu Organisatoren gefunden und laden dazu herzlich ein. Das Osterfrühstück soll stattfinden am Ostersonntag vor dem gemeinsamen Gottesdienst, der dann eine halbe Stunde später anfängt. Alle, die an dem Frühstück teilnehmen möchten, tragen sich bitte in die Anmeldeliste auf einem der Stehtische im Foyer ein oder melden sich beim Kirchenrat an. Wir sind froh, auch diese Veranstaltung nach der Corona-Pause wieder anbieten zu können. Nun wünschen wir uns einen gesegneten Gottesdienst.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst am dritten Sonntag der Passionszeit. Wir wollen uns dazu sammeln im stillen Gebet. Der Hebräerbrief verkündet uns: Wir wollen den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Und darum bekennen wir: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein roter Faden, der sich heute durch den Gottesdienst zieht, ist das Stichwort Nachfolge. Wie folge ich Jesus Christus nach? Wie folge ich dem, was Gott mir sagt? Wie gestalte ich mein Leben entsprechend? Und so habe ich als Eingangslied ausgewählt das Lied 452, die Strophen 1, 2 und 5, das sich auch mit dem Thema Nachfolge befasst. Lasst uns beten. Jesus, Sohn Gottes, du hast deine Heimat im Himmel verlassen. Ohne ein Zuhause auf der Erde hast du gelebt. Aber wer kann dir folgen, ohne Rücksicht auf alte Bindungen und Sicherheiten? Wer ist bereit, alles zu riskieren, um der Zukunft willen, die du versprichst? Nur wenige Menschen sind dazu fähig. Wir hängen zu sehr an dem Vertrauten, wir suchen lieber den Kompromiss, uns fehlt das Feuer in unserem Glauben. Lass uns trotzdem nicht zurück, Erbarme dich unser und bau auch mit uns an deinem Reich. Amen. Der Prophet Hesekiel verkündet uns Gottes Gnade. Er sagt, Gott spricht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Amen. Wir hören als Weisung die Briefe, die Lesung aus den Briefen für diesen Sonntag aus Epheser 5, die Verse 1 bis 9.
Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Über Unzucht und jede Art Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollt ihr nicht einmal reden, denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollt nichts sagen, das andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen. Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck, denn eines müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen, denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führet also euer Leben wie Kinder des Lichts. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.
Wir antworten auf die Weisung mit Lied 98, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wer dir nachfolgt, findet das Leben. Du bist das Leben. Wir bitten dich, nimm uns mit zum Leben. Erfülle uns mit deinem guten Geist, damit wir dein Wort, deine Botschaft nicht nur hören, sondern auch uns zu Herzen nehmen und danach handeln. Lass diesen Gottesdienst dazu beitragen, dass wir unser Leben führen als Kinder des Lichts, dass wir Güte und Gerechtigkeit in die Welt hinaustragen. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus Lukas 9 die Verse 57 bis 62.
Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Und er sagte: Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr. Doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete: Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Amen.
Lasst uns als Predigtlied singen das Lied 361, die Strophen 1 bis 4. Wir hören als Predigtext für den dritten Sonntag der Passionszeit vorgeschlagen aus Jeremia 20, die Verse 7 bis 13. Jeremia sagt: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist für mich zu stark geworden und hast gewonnen. So bin ich jeden Tag zum Gespött geworden. Alle lachen mich aus. Immer wenn ich reden will, schreie ich es heraus. Gewalt und Zerstörung muss ich rufen. Das Wort des Herrn ist mir zur Last geworden. Den ganzen Tag bringt es mir nur Hohn und Spott. Ich fasste für mich den Entschluss, ich denke einfach nicht mehr an ihn. Nie wieder werde ich in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen wie Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren. Ich versuchte es auszuhalten, schaffte es aber nicht. Ich hörte das ganze üble Gerede. Er verbreitet um sich herum nur Schrecken, zeigt ihn an. Ja, lasst ihn uns anzeigen. Selbst alle, die mir nahestehen, warten nur, dass ich stürze. Vielleicht schaffen wir es, ihn vorzuführen. Dann können wir ihn packen und uns rächen. Doch der Herr ist bei mir. Er beschützt mich wie ein starker Held. Deshalb werden meine Verfolger zu Fall kommen und keinen Erfolg haben. Sie werden sich schämen, weil es ihnen nicht gelingt. Für immer wird ihre Schande unvergessen sein. Der Herr Zebaoth prüft den Gerechten, er untersucht Herz und Nieren. Dir vertraue ich meinen Fall an und werde sehen, wie du Rache an ihn nimmst. Singt für den Herrn und lobt den Herrn, denn er rettet das Leben des Wehrlosen, aus der Gewalt der Übeltäter befreit er ihn. Amen. Liebe Gemeinde, diese Worte des Jeremia, sie erschrecken mich. Erschreckend ist wirklich die abgrundtiefe Verzweiflung des Jeremia. Er zweifelt am Sinn seines Lebens. Jeremia ist ein Mensch, der vollkommen allein lebt. Seine Lebensaufgabe besteht darin, Gottes Wort zu verkünden. Sprachrohr, Diener Gottes zu sein, seinen Mund in den Dienst Gottes zu stellen, ist sein ganzer, sein einziger Lebensinhalt. Und genau diesen Lebensinhalt ist er drauf und dran zu verlieren. Ich denke einfach nicht mehr an ihn. Nie wieder werde ich in seinem Namen reden, sagt Jeremia. Dies versucht er zu tun und steht damit vor dem seelischen Selbstmord. Er will alles am liebsten auslöschen, was seine Person und Persönlichkeit ausmacht. In den Versen, die sich an unseren Predigttext anschließen, sagt Jeremia sogar: Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Jeremia verzweifelt an der Aufgabe, die Gott ihm gestellt hat. Gewalt und Zerstörung muss er rufen, er muss anklagen, diejenigen, die im Gewalt und Zerstörung über ihre Mitmenschen bringen. Aber niemand will hören, was er von Gott zu sagen hat. Er wird ausgelacht und verspottet und dann kommt sogar noch dazu, dass selbst seine Freunde, Menschen, die ihm nahestehen, ihn verlassen, nach einer Möglichkeit suchen, ihm zu schaden, ihn anzuzeigen. So ist Jeremia von allen Menschen verlassen und kann sich in seiner Verzweiflung eigentlich nur noch an Gott wenden. Und das ist das Tragische an seiner Situation. Es ist ja gerade Gott, der ihn in diese Situation gebracht hat. Jeremia möchte am liebsten seinen Auftrag zurückgeben, so wie auch schon Jona vor dem Auftrag Gottes geflohen ist, möchte Jeremia auch Abstand gewinnen. Aber sein Auftraggeber Gott übt einen so ungeheuren Einfluss auf ihn aus, dass er, obwohl er es mit allen Kräften versucht, seinen Auftrag beim besten Willen nicht ablehnen kann. Jeremia steckt in einer tiefen Krise. Dass ein Mensch in einer derartigen Situation auf den Gedanken kommt, seinen Feinden etwas antun zu wollen, das ist naheliegend, das ist verstehbar. Aber es ist schon erschreckend, wie Jeremia dann ganz klar sagt: Dir vertraue ich meinen Fall an und werde sehen, wie du Rache an ihn nimmst. Er will, dass die Feinde gerecht an der Feinden Rache geübt wird, die ihm das Leben zur Hölle machen sollen, verflucht nochmal selber zur Hölle fahren. Was sie ihm angetan haben, sollen sie am eigenen Leib, an der eigenen Seele erfahren. Jeremia kennt in seiner Verzweiflung da kein Erbarmen. Aber bemerkenswert, liebe Gemeinde, ist hier wiederum, Jeremia hadert mit Gott, aber er kann sich nur noch an Gott wenden und das tut er auch. Er überlässt es Gott, Rache zu nehmen. Er selbst greift nicht zur Gewalt. Wir wissen ja nicht, liebe Gemeinde, aus welchem Grund der Amokläufer in Hamburg in einem Gebäude der Zeugen Jehovas ein Blutbad angerichtet hat, 7 Menschen, darunter ein ungeborenes Kind, getötet hat und sich selber und weitere 8 zum Teil schwer verletzt hat. Wir wissen nicht, was in den Menschen vorgegangen ist, aber offensichtlich irgendetwas, das ihn zu so einem Wahnsinnstat getrieben hat. Wir wissen nicht, ob der Grund dafür in der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas zu suchen ist. Aber dieser Amoklauf ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass es nicht gut ist, die Rache in die eigene Hand zu nehmen. Trotz aller Verzweiflung soll Gott entscheiden. Jeremia ist uns da Vorbild. Jeremia überlässt trotz aller Verzweiflung und Wut Gott das Handeln. Und deshalb, liebe Gemeinde, muss ich gestehen, so sehr mich dieser verzweifelte Jeremia auch erschreckt, ich kann nicht umhin, ihn auch zu bewundern. Denn er ringt mit Gott, er hadert mit Gott, aber es ist doch immer Gott, an den er sich wendet. Auch die Rache an seinen Feinden überlässt er Gott. Er hadert nicht mit irgendeinem Schicksal, einem Verhängnis, irgendwelchen Umständen und Sachzwängen. Gott, der die Ursache seines Leidens ist, ist gleichzeitig der Adressat seiner Hilferufe. Er bittet Gott um Hilfe, obwohl er ja um Gottes Willen in diese elende Lage gekommen ist. Jeremia gibt ohne Wenn und Aber zu, dass er sich Gottes Willen nicht entziehen kann. Und dieses uneingeschränkte Vertrauen auf Gott, das ist bewundernswert, dieses totale sich fallen lassen in Gottes Hand. Wir wissen nicht, ob Jesus auch an den Propheten Jeremia dachte, als er zu den Menschen davon sprach, dass sie alles hinter sich lassen sollen und vorwärts zum Reich Gottes sehen sollen und dafür arbeiten sollen, wie wir in der Schriftlesung gehört haben. Die moderne Landwirtschaft ist da vielleicht ein bisschen anders heute, aber pflügen kann man nur vorwärts. Flüge umdrehen, aber es geht immer vorwärts. Pflügen kann man nur vorwärts. Und so sagt Jeremia dann auch: Schau nach vorne, so wie Jesus eben auch den Menschen sagt, schaut nach vorne zum Reich Gottes. Jeremia vertraut unbedingt auf Gott, liebe Gemeinde. Woher kommt dieses Vertrauen? Überlegen wir mal, wem vertrauen wir eher? Einem Menschen, den wir so gut wie gar nicht kennen und dessen Eigenschaften uns unbekannt sind? Oder einem Menschen, den wir gut und lange kennen, dessen Charaktereigenschaften vertraut sind und der sich als wirklich guter Freund erwiesen hat? Die Antwort ist klar, wir vertrauen eher einem Menschen, den wir gut kennen und der sich als zuverlässiger Freund erwiesen hat. Jeremias Vertrauen auf Gott hat eben diesen Ursprung. Jeremia kennt Gott, hat ihn als vertrauenswürdig erlebt. Er sagt, doch der Herr ist bei mir, er beschützt mich wie ein starker Held. Er weiß, dass Gott in der Lage ist, ihn zu beschützen und für ihn einzutreten. Jeremia weiß, dass Gott seinem Volk treu ist. Er weiß von Mose, von dem Mann, der sich auch am liebsten dem Auftrag Gottes entzogen hätte, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, der bei der Erfüllung des Auftrags auch einiges erleiden musste. Jeremia weiß, dass sich Gott als vertrauenswürdiger Freund und Helfer erwiesen hat, da der Auftrag an Mose schlussendlich zur Rettung des Volkes führte. Umso schwerer trifft es dann Jeremia, dass eben dieses Volk, was Gott doch befreit hat, dass dieses Volk gar nichts mehr von diesem Gott wissen will. Und er, Jeremia, muss deshalb Gottes Zorn verkünden. Jeremia leidet, weil Gott leidet. Jeremias Passion, weil Passion heißt auf Deutsch Leiden, Jeremias Passion ist Gottes Passion. Jeremia leidet, weil er wegen seines Prophetenamtes verachtet wird, weil mit ihm und in ihm Gottes Wort, ja Gott selbst, abgelehnt wird. Jeremia leidet, weil sich die Menschen von Gott abgewendet haben. Kommt euch das bekannt vor? Kommt ihr das bekannt vor, liebe Gemeinde? Jemand leidet, weil sich die Menschen nicht zu Gott bekennen, nicht zu ihm umkehren, nicht ihm allein vertrauen? Ja, das kommt uns bekannt vor und jetzt in der Passionszeit müsste es uns besonders vertraut sein. Denn das Leiden des Jeremia ist wie eine Vorahnung des Leidens Jesu Christi. Oder andersherum, Jesus Christus ist wie der letzte und größte Prophet in der Reihe der Propheten, die Gott zu seinem Volk und damit auch zu allen schickte, um die Menschheit zu ihm zurückzuführen. Jesus selbst sagt ja, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen? Und da kommt dann ein ganz süßes Bild, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. So will uns Gott beschützen, wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Auch Jesus hat mit Gott gerungen, hat verzweifelt am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte sind der Anfangsvers des 22. Psalms, eines erschütternden Klagepsalms, der auch von der abgrundtiefen Verzweiflung eines Menschen spricht. Der Psalm ähnelt stark unserem Predigtext. Auch die Worte des Jeremia sind ja ein Gebet, ein Gespräch mit Gott. Beide Texte ähneln sich aber nicht nur in der Klage, auch im Psalm 22 finden wir dann plötzlich diese Aufforderung zum Lob Gottes, wie sie auch Jeremia ausspricht, singt für den Herrn und lobt den Herrn, denn er rettet das Leben der Wehrlosen, aus der Gewalt der Übeltäter befreit er ihn. Der Text vom Psalm 22 mündet in die Aufforderung an die Gemeinde, den Herrn zu loben, weil er der gerechte Gott ist, weil er der Retter ist. Liebe Gemeinde, Jeremia rettet sich durch die Wogen der Verzweiflung an das sichere Ufer des Gottvertrauens, überwindet seine Verzweiflung. Und so auch Jesus Christus. Er vertraut sich auch im Sterben Gott, seinem Vater, an, indem er sagt: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das ist das Gute, was wir heute hören dürfen. Trotz allen Leides. Jeremia und Jesus gehen nicht an ihrem Leiden zugrunde. Gott rettet. Gott rettet beide, Jeremia und Jesus. Der große Unterschied nur zwischen den beiden ist, Jeremia überwindet sein Leiden nur für sich selbst. Sein Leiden hat keine Folgen für andere Menschen. Das Leiden, die Passion Jesu dagegen, hat weltweite, die gesamte Menschheit umfassende Folgen. Durch sein Leiden und Sterben werden wir alle miteinander, wird jeder Mensch mit Gott versöhnt. Nach Jesus Christus bedarf es keiner weiteren Propheten mehr. Es bedarf nur solcher Menschen, und das sind wir, die da angesprochen sind. Es bedarf nur solcher Menschen, die unter dem obersten Propheten Jesus Christus die Liebe Gottes zu allen Menschen verkünden. Mit Tat und Wort haben wir zu bezeugen, dass allen Menschen Gottes Liebe gilt. Denn Jesus Christus ist dann auch letztlich mehr als jeder Prophet. Er ist der Sohn Gottes, der mit seinem Tod am Kreuz ein für alle Mal alles zwischen Gott und uns Menschen in Ordnung gebracht hat. Das ist der Unterschied. Jeremia leidet für sich, Jesus leidet für uns. Liebe Gemeinde, Jeremia hat unter dem Auftrag gelitten, den er von Gott bekommen hat. Jesus hat in Erfüllung seines Auftrags gelitten. Unser Auftrag heute ist es, in ihrer Nachfolge die Versöhnung Gottes mit den Menschen zu verkünden. Ja, und dazu bedarf es leider heute auch noch immer einer gewissen Leidensbereitschaft, einer gewissen Passion und auch einer gewissen Leidensfähigkeit. Mancher ernsthafte Christenmensch und manche Gemeinde leiden darunter, dass auch sie mit ihrer Verkündigung auf taube Ohren stoßen. Dass sie immer wieder erleben müssen, dass Menschen Gott ablehnen. Die Zahl der Kirchenaustritte ist groß. Die Zahl der Personen, die sich zum Pastor, zur Pastorin ausbilden lassen, gehen zurück. Gemeinden schrumpfen. Nicht nur, weil die Alten sterben und weniger Kinder nachkommen und getauft werden. Es hat verschiedene Gründe. Aber auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht zurück. Es wird immer mühsamer, bei Kirchenratswahlen Menschen zu finden, die bereit sind, sich zu engagieren. Da kann man schon sagen, muss das noch sein? Wollen wir noch auf Gott hören? Soll man nicht lieber die ganze Sache lassen? Nein, lasst uns durchhalten, lasst uns nach vorne gucken, lasst uns weiter flügen auf das Reich Gottes zu. Denn die Botschaft der Versöhnung und des Friedens, die Jesus in Gottes Auftrag verkündet, ist aktuell, ist wichtig. Aktueller wie nie zuvor, hat man manchmal das Gefühl, aber wichtig ist sie jeden Tag. Ich bin der festen Überzeugung, liebe Gemeinde, dass so einiges an Leid in dieser Welt überwunden werden könnte, wenn sich mehr Menschen für Gott öffnen würden. Ja, viel Leid bedrückt uns, aber wir haben letztlich keinen Grund zur Verzweiflung. Denn wir werden nicht zugrunde gehen. So wie Jeremia werden wir auch durch die Wogen des Leids an das sichere Ufer des Gottvertrauens getragen. Jeremia ist nicht zugrunde gegangen und auch wir können all unser Vertrauen auf Gott setzen. Denn Jesus Christus ist der Grund, dass wir genug für eine starke Hoffnung haben, eine gewisse Zuversicht. Jesus Christus ist der Grund, dass das Leben über den Tod siegt. Jesus Christus hat Leid und Tod überwunden und wir werden sie mit ihm überwinden. Und deshalb können wir dann auch getrost dem Aufruf Jeremias nachkommen, wenn er uns auffordert, singt für den Herrn und lobt den Herrn, denn er rettet das Leben des Wehrlosen, aus der Gewalt der Übeltäter befreit er ihn. Wir wollen nicht aufgeben, sondern wir singen für den Herrn und loben ihn, denn er rettet uns. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied 97, die Strophen 1 bis 6. Lasst uns auf Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens, dass wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Du Gott des Lebens, Jesus Christus, du rufst uns und wir wollen dir nachfolgen. Aber wie Jeremia kämpfen wir mit dem Auftrag, den du uns gibst. Du rufst uns, aber wir sind unsicher. Du rufst uns, aber wir fürchten uns. Wir sind in Sorge. Wir sorgen uns um unsere Lieben. Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. Behüte und bewahre sie. Wir vertrauen uns deiner Fürsorge an. Behüte uns und bewahre uns. Wir vertrauen dir die Kranken an. Wir sind oft hilflos. Wir wissen nicht, wie wir sie schützen können. So bitten wir für sie, behüte und bewahre sie. Wir bitten dich für die Sterbenden in unserer Nähe und in aller Welt. Behüte sie und erbarme dich ihrer. Wir bitten dich für die Opfer des Amoklaufs in Hamburg und für die, die um sie trauern. Wir bitten dich für alle, die geliebte Menschen vermissen. Behüte und leite sie und erbarme dich. Der Krieg in der Ukraine endet nicht. Wir bitten dich für alle, die im Land ausharren. Wir bitten dich für die Flüchtlinge, die der Gewalt entkommen wollen. Behüte und bewahre sie. Wir hören von so viel Elend in dieser Welt. Wir wissen, dass unser Mitleid nicht genügt. Gib uns Kraft zu handeln. Wir hoffen auf das Ende der Gewalt. Du hast uns gelehrt, für unsere Feinde zu beten, und so beten wir, leite die Mächtigen, erleuchte und verändere sie, behüte und bewahre sie. Erbarme dich. Du Gott des Lebens, Jesus Christus, du rufst uns und wir wollen dir nachfolgen. Hilf deiner Gemeinde, mache ihren Mut größer als ihre Furcht, tröste sie in Angst, begeistere sie. Erfülle sie mit Liebe, damit sie deine Liebe weitergibt. Du rufst uns und wir danken dir für den Mut, für den Trost und für deine Liebe. Heute und alle Tage. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nach der Rundgangkollekte singen wir dann Psalm 66, die Strophen 1, 4 und 8 als Schlusslied. Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.